Cooles Lied für den Schluss, he? So richtig fetzen. Nein. Okay. Vater, wir danken dir für all die Lieder. Einfach, dass wir einen richtig grossen Fundus haben von Liedern, die uns helfen, dich anzubeten, dich zu ehren, dort, wo wir manchmal selber kein Wort finden. Amen. So. Ja, heute gehen wir der Frage ein bisschen, ob kein Freitag überhaupt nötig war. Das ganze Sterben von Jesus. Hast du dir auch schon mal überlegt, ob es nötig gewesen wäre, dass Jesus für dich gestorben wäre? Ich meine, biblisch-theologisch ist ja völlig klar. Ich könnte es ja gerade hören und sagen, ja, natürlich ist kein Freitag wichtig gewesen. Aber mal ganz persönlich überlegen, denkst du, es wäre nötig gewesen, dass Jesus für dich gestorben ist? Gut, das ist eine einfache Frage. Und jetzt frage ich dich, warum? Und da gibt es keine allgemeine Antwort und niemand muss Antwort geben. Warum denkst du, dass Jesus für dich hätte müssen sterben? Ganz konkret. Nicht einfach, ich bin Sünder gewesen, sondern konkret. Was genau an dir ist nicht gut gewesen, dass Jesus für dich hätte das Kreuz müssen? Vielleicht kommst du aus einem christlichen Elternhaus. Du bist christlich erzogen worden. Du bist anständig erzogen worden. Du hast gewusst, was sich gehört und was nicht. Wer ist in einem christlichen Elternhaus gross geworden? Können wir mal aufheben? Ja. Gut die Hälfte, würde ich mal sagen. He? Du könntest auch nicht von dir behaupten, dass du mal so richtig ein Böser gewesen bist. Oder vorsätzlich gemein. Ein Säufer, ein Lügner oder irgendwas, oder? Und dann stellt sich die Frage irgendwie schon, hat sie so ein krasses Opfer gebraucht, dass sie zum Kreuz gestorben ist? Hat sie auch ein geringeres Opfer da? Wir kennen das aus dem Alten Testament. Dort war klar geregelt, welche Art von Schuld und Sünde verlangt welche Art von Opfer, oder? Ist es ein Schaf, eine Taube oder was auch immer, oder ein Speisopfer? Und wenn du jetzt auf dein Leben schaust und denkst, okay, ich war wirklich schlimmer, aber ich habe mal gelogen und mal gestohlen. Und hat Jesus wirklich für das ein Kreuz müssen? Das ist so banal. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es ist vor vielen Jahren, wo das Best Hope, die Drogenreha, in ihrer Hochzeit war, haben wir Kontakt bekommen mit der Jesus Army in England. Die gibt es heute noch. Ich will das noch mal googlen. Sehr evangelistische Arbeit, die vor allem unter Randständigen arbeitet. Und da hat es natürlich Synergien gegeben, von Best Hope zu innen und umgekehrt. Wir sind als grosse Gruppe sogar mal nach England besuchen, schauen, wie die das machen. Die haben Firmen gegründet für den zweiten, dritten Arbeitsmarkt. Die haben in Wohngemeinschaften zusammengelebt, ähnlich wie die ersten Christen. Nach Jesus, sie haben eine gute Gemeinschaft gehabt. Und wir haben da zum Teil auch ganz spannende und lustige Entdeckungen gemacht. Und sie haben uns auch besucht. Ich mag mich an eine Situation erinnern, da sind zwei von diesen Leitern zu uns ins Best Hope gekommen. Der eine, die hat Peter geheissen, da musste ich Luciana fragen, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Und er hat uns mal ein lustiges Anekdote erzählt. Er hat gesagt, er hat lange gedacht, dass Jesus mit ihm, also schon einen guten Fisch an Land gezogen hat. Er hat lange gedacht, hey, also, Jesus kann mich in seinem Reich wirklich brauchen. Ich bringe etwas mit. Er hat immer lange gedacht, hey, eigentlich bin ich ein Netter. Und dann, eines Tages, hat der Heilige Geist sein Herz ausgeleuchtet. Und das sagt jetzt in meinen eigenen Worten. Und er hat gesehen, was für eine Mördergrube auch sein Herz ist. Kein Freitag ist wirklich notwendig. Und zwar, weil Gott ein Gott von der Gerechtigkeit ist. Und was heisst das? Was heisst das, wenn Gott der Gott von der Gerechtigkeit ist? Das heisst, einerseits, Schuld muss beglichen werden. Schuld muss beglichen werden. Sünde und Ungerechtigkeit dürfen nicht ungestraft bleiben. Das ist sogar in unserem Rechtsempfinden so. Irgendjemand muss für Schuld und Unrecht gerade stehen. Und andererseits, heisst es aber auch, dass Gerechtigkeit bedeutet, dass gute Taten belohnt werden. Wir wissen, dass wir nicht aufgrund von dem ewiges Leben haben, aber das gehört auch zur Gerechtigkeit Gottes. Jesus redet noch recht viel über Lohn. Über Lohn für gute Taten. Und ich weiss nicht, wie dein Konto aussieht im Himmel. Aber wenn wir davon lesen, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen, dann würde ich einmal sagen, da geht es um den Lohn, wo du anhäufst für gute Taten. Also, beides gehört zu Gottes Gerechtigkeit. Wer von euch weiss, woher das Zitat kommt, es ist besser, wenn ein Mensch fürs Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Nikodemus. Wie? Ein Hohepriester. Gamaliel. Das war der Kaiphas. Hohepriester Kaiphas. Die geistliche Elite in Jerusalem hat mitbekommen, dass Jesus den Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und das hat sie furchtbar gestresst. Sie haben gesagt, hey, der Mensch tut so viel Wunder, wir müssen etwas unternehmen. Sonst läuft ihm das ganze Volk noch. Und wenn das passiert, und da kommt auch die römische Besatzung ins Spiel, sie sind unter der römischen Besatzung und es hat immer wieder so Aufstände gegeben, wo die Römer müssen niederschlagen. Wenn das passiert, wenn das ganze Volk dem nachläuft, dann werden die Römer uns Verantwortung über den Tempel und die geistliche Verantwortung über das Volk wegnehmen. Das heisst, wir verlieren Macht. Also, hey, wir müssen etwas machen. Und sie sind zusammen und reden scheinbar eine Weile. Und dann sagt der Kaiphas, der das Jahr Hohepriester ist, hey Leute, es ist ganz einfach. Es ist für uns alle besser, wenn einer fürs Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Und dann kommt dort etwas ganz Spezielles nach dieser Aussage. Das heisst, und das hat er gesagt, weil er Hohepriester war in dem Jahr und Gott ihn prophetisch gebraucht hat. Also seine Aussage geht viel weiter und viel tiefer, als sie für sich gedacht haben. Denn nach Gottes Willen sollte Jesus für das Volk sterben. Aber nicht nur für das jüdische Volk allein, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und von dort an haben sie beschlossen, Jesus umzubringen. Es ist besser, wenn ein Mensch fürs Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Jesus ist für eine total verdorbene Menschheit gestorben. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal eine Schale mit verdorbenen Früchten gesehen hast. Jesus ist für eine Gesellschaft, für eine Menschheit, die total verdorben ist, gestorben. Und die hat sich seit den Tagen Adams und der Zeit von Noah nicht verändert. Unsere Gesellschaft, unsere Herzen, die Menschen, die Herzen von diesen Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die sind die gleichen durch Jahrtausende durch. Da bei Noah lesen wir ja vor der grossen Flut, lesen wir, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses planen, Böses tun. Und der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Er hat das Paradies gemacht und hat noch ein Körbli voll Früchte. Nach der Sintflut baut er noch einen Altar. Und dann lesen wir dort, der Herr, und hat das Opfer gebracht. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig bestimmt und sagte sich, nie mehr will ich die Menschen durch eine Flut vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Das geht völlig gegen den Humanismus. Der Humanismus sagt ja, der Mensch ist von Grund auf gut, oder? Keine Ahnung, was er dann verdirbt. Aber die Bibel sagt ja völlig etwas anderes. Und ich erinnere mich an eine Situation. 2008 hat eine Frau, die zu unserer Gemeinde gehört hat, Christine Erni, hat sich 2008 das Leben genommen in der psychiatrischen Klinik, hier in Herisau. Und wir haben noch hier ein Trauerfeier gemacht, um das ein bisschen verarbeiten zu können. Und da sind auch Freunde gekommen von überall her, unter anderem ein Mann von Deggesheim, der heisst Josef, und hat der Trauerfeier mitgemacht und hat nachher gesagt, hey, das ist so gut, das ist so wertvoll gewesen, das Trauern, das können Gedenken und so. Aber das, dass von Jugend auf der Mensch schlecht ist, das sehe ich überhaupt nicht. Und so denken viele Menschen. Und Jahre später, ich sehe ihn jemanden im Dorf, Jahre später hat er mir das nochmal gesagt. Er hat gesagt, hey, das ist toll gewesen. Aber das, dass der Mensch von Jugend auf böse ist, das ist böse. Okay. Das ist etwas, wo wir uns komplett dran stossen. Und der Paulus schreibt in seinem ersten Kapitel an Christen in Rom, wie Gottes Gerechtigkeit mit der Schuld der Menschen umgeht. Im ersten Teil, Kapitel 1 bis 3, geht es darum, wird er einfach aufzeigen, die ganze Menschheit ist schuldig. Die ganze Menschheit ist schuldig. Und Kapitel 3 bis 4 tut er den Weg von der Rettung von Gott skizzieren und ausbreiten. Er macht so eine Auslegeordnung. Und ich nehme euch mit Ihnen in die Texte rein. Ich tue die Texte auf Mundart so lesen oder erzählen. Das heisst, die ganze Menschheit ist schuldig, die ganze Menschheit hat das Strafgericht von Gott verdient. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich den Text wieder gelesen habe, und das ist ja nicht das erste Mal, habe ich gefunden, hey, das ist wirklich deftig. Das ist wirklich deftig. Es fällt so an, im Römer 1,18, da heisst es, Gottes Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Sie führen ein gottloses Leben voller Ungerechtigkeit, unterdrücken damit die Worte, und dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt, weil er hat ihnen das Wissen zugänglich gemacht. Gott ist zwar unsichtbar, aber an seinem Werk, an der Schöpfung, können die Menschen von jeher seine göttliche Macht und Grösse sehen. Darum kann sich niemand entschuldigen, dass er nichts von Gott weiss. Das ist eine interessante Auslegung von Paulus, gell? Obwohl die Menschen Gott schon immer gekannt haben sie ihn nicht anerkennen und ihm danken. Stattdessen beschäftigen sie sich mit belanglosem Zeug und können schliesslich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinen zwar, sie seien besonders schlau, aber in Wirklichkeit sind sie Narren. Statt der ewigen Gott zu ehren, begeistern sie sich vergängliche Idole, abgöttisch verehren sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Und folgt davon ist dann Vers 24 heisst, darum hat Gott sie auch ihren Trieb und Leidenschaften überlassen, so dass sie ihre eigenen Körper schändet. Indem sie die Schöpfung arbeitet anstatt der Schöpfer, haben sie Gottes Wort verdreht und glauben ihren eigenen Lügen. Aber am Schöpfer allein gehört doch das Lob und der bis in alle Ewigkeit. Das ist gewiss. Darum liefern sie schändliche Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Genauso die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen und entbrennen in Begierde untereinander. Männer treiben schamlos mit Männern. Und so empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für die Verwirrung ihrem Denken. Gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Und dann geht er auf die ganze Menschheit und sagt, Gott ist den Menschen gleichgültig. Und darum überlässt er sie ihrem eigenen verkehrten Denken. Also auch das kann Gericht Gottes sein, dass er die Menschen sich selber überlässt. Und er kommt den ganzen Zielten aufzählen. Sie sind voller Unrecht. Also das ist das Menschenbild, wo der Paulus da bringt, über die damalige Gesellschaft und natürlich darüber aus. Sie sind voller Unrecht, Schlechtigkeit, voll von Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Hinterlist, Verlogenheit in ihrem Leben. Der eine wie der andere, sie sind allgemeine Verleumder und Gotteshasser und dazu auch noch anmassend und völlig überheblich. Um sich Erfolg zu verschaffen, ist ihnen jedes Mittel recht. Sie verachten ihre Eltern, sind unvernünftig, treulos, lieblos und unbarmherzig. Und dabei wissen sie ganz genau, dass sie für das Urteil Gottes, nämlich den Tod, verdient haben. Trotzdem lassen sie sich nicht von dem abbringen, sondern freuen sich noch darüber, wenn andere es genau gleich treiben. Also, das ist eigentlich ein total erschütternder Befund. Das Bild, das er da vermittelt. Und ich habe gemerkt, mir fällt es schwer, unsere Gesellschaft so zu sehen. Und vielleicht vor allem unsere Gesellschaft hier im Westen, weil wir sind eigentlich schon noch nette im Westen. Gell? Wir sind nicht so korrupt wie andere Länder. Und vielleicht stehst du plötzlich in der Versuchung zu denken, hey, aber so sind wir nicht gewesen. Sag es mal so, so sind wir nicht gewesen. Wir sind nicht so schlimm. Wir sind netter. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass Gott viel tiefer schaut im Leben der Menschen. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn du geheiratet bist und eine andere Frau anschaust und denkst, na, wäre noch schön mit der ins Nest, dass das Ehebruch ist. Es geht noch um viel mehr. Es geht viel tiefer. Und dann sagt er, interessanterweise, auch die vermeintlich Guten sind nicht wirklich gut. Es heisst ja hier im Römer 2,1, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst, was er vorher gebracht hat. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selber das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Das Bild von den Kardinalen oder Bischöfen, das ist ein Symbolbild und steht für die Frommen auf dieser Welt, wo Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, verurteilen. Neumann sagt Paulus, wir sind nicht dazu aufgerufen, die Welt zu richten. Sondern er hat gesagt, hey, ihr müsst eure Gemeinschaft richten. Ihr müsst schauen, dass euer Laden sauber läuft. Für das draussen, für das tue ich mich darum kümmern. Aber euch gebe ich die Verantwortung für die Gemeinschaft. Und es ist sicher nicht, es ist ein Symbolbild, aber es steht sicher auch für eine Zeit, wo jetzt gerade in der katholischen Kirche vieles schräg läuft. Meine Schwester hat mich letztens auf eine Rundschau aufmerksam gemacht, wo, das ist eine Sequenz von der Rundschau, da ist so einem katholischen Kinderheim gegangen für gehörlose Kinder. Und da haben ehemalige Kinder berichtet, dass sie über Jahre hinweg täglich sexuell missbraucht worden sind. Also wir Frommen, wir müssen aufpassen, wenn wir mit dem Finger auf die anderen zeigen, dass Gott nicht auf unser Herz zeigt, oder? Und dann geht es weiter und er sagt, es steht fest, dass Gott über alle, die so handeln oder ihr im Herzen so denken, ein gerechtes Urteil wird fällen. Meint ihr etwa, ihr könnt dem Urteil von Gott entgehen, wenn ihr genauso handelt wie die, die ihr verurteilt? Oder verachtet ihr Gottes Güte und seine Geduld und seine anhaltende Fürsorge? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte uns zur Umkehr bringt? Ihr aber weigert euch hartnäckig. Eben, wir sind immer noch, Paulus schreibt immer an Rom, dass wir das einfach im Hintergrund haben. Ihr aber weigert euch hartnäckig, euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag vom Gericht mit ganzer Härte trifft. Dann nämlich wird Gott jedem geben, was ihr verdient. Genau. Ewiges Leben denen, die sich durch nichts davon abbringen lassen, Gottes Wille zu tun. Weil sie sich nach Gott sehnen und ihm möchten gefallen. Die aber, die aus Selbstsucht aus Gottes Worte lügen, sich ihnen widersetzen und dafür Lüge und dem Unrecht nachlaufen, die wird Gottes unversöhnlichen Zorn treffen. Da kommt schon etwas dritt, viertmal vor, der Zorn Gottes, gell? Das ist etwas, was man auch nicht gern hört. Aber wenn du genug lang mit Jesus unterwegs bist, weißt du, es gibt eine Art von heiligen Zorn, von heiliger Empörung. Und das gehört genauso zum Charakter Gottes wie seine Liebe. Die Zorn wird sie treffen, Angst und Not wird über alle kommen, in dieser Selbstsucht leben, Böses tun. Zuerst über die Juden, dann auch über alle anderen. Aber jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit und seinen Frieden schenken. Und es ist völlig gleich, ob der Mensch ein Jude ist oder aus einem anderen Volk, denn von Gott sind alle Menschen gleich. Also wenn am Anfang die Frage im Raum gestanden ist, ist kein Frieden notwendig? Und nachher der Befund siehst, dass wie der Paulus das ausbreitet, wie die Menschheit als Ganzes tickt, dann muss ich sagen, oh ja. Und wer von euch vielleicht am Freitag da so Passion kommt schauen und findet, es hat grauenhafte Szenen drin, dann müsste ich sagen, das, was Jesus vor unserem Kreuz da hat, entspricht unserer Schuld. Eine Taube hat nicht gelenkt. Es gibt im Römer 5 eine schöne Passage. Dort heisst, dass durch den Adam der Tod in die Welt gekommen ist und alle versucht hat. Aber durch Jesus ist das Leben in die Welt gekommen und alle können lebendig werden. Durch die Sünde eines Menschen, lustig, dass da der Adam genannt wird und nicht Eva, gell? Durch die Sünde eines Menschen, Adam, sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Das ist wie ein Virus. Und darum gibt es auch die, wie sagt man dem, um das Wort gerade nicht Sinn. Es gibt so einen theologischen Begriff für das. Erbsünde, ja genau. Darum gibt es die Erbsünde, oder? Und nachher heisst es aber auch, durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Alle Menschen haben die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Also, in den ersten drei Kapiteln tut Paulus so den Schein werfen, wie auf die Schlechtigkeit von dieser gefallenen Schöpfung schwenken und durch das Ausleuchten, die Verdorbenheit vom Menschengeschlecht. Und dann schwenkt er im Kapitel 3 bis 4 den Lichtstrahl auf Gottes Gerechtigkeit. Und was Gottes Gerechtigkeit jetzt mit dem macht, nämlich Gottes Weg zur Rettung. Gott hat selber eingegriffen. Ein paar Passagen. Nein, das lassen wir. Nein, das machen wir. Nein, das lassen wir, das überfliegen wir. Okay. Nachdem er sich ausgelassen hat über die Gesellschaftszeiten, jetzt aber hat Gott eingegriffen. Jetzt, mit Jesus, hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heisst, wie wir unabhängig vom Gesetz von Gott können bestehen können. Aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott allein gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und ein bisschen weiter vor im ersten Kapitel sagt der Paulus, hey, und die gute Nachricht, ich schäme mich nicht für die. Ich schäme mich nicht für die. Ich will die überall unter die Leute bringen. Ich will das weiterverzählen. In dieser Botschaft, da ist die gewaltige Kraft Gottes am Werk. Also wenn du jemandem von Jesus erzählst, darfst du wissen, da ist Dynamis drin, da ist Dynamit drin. In der guten Nachricht. Wo Menschen verändern kann. Wer sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus der Verzweiflung ausrettet. Und das gilt wieder, das ist interessant, das gilt immer wieder zuerst für die Juden, dann aber auch für die Menschen aus den Nationen. Und der Täufer Johannes, ich finde, er hat das super zusammengefasst. Und nochmal eins weitergehen. Er hat das super zusammengefasst, wo er Jesus das erste Mal sieht, auf sich zukommen, Johannes der Täufer. Sagt jetzt so den Leuten, die um ihn herumstehen, sagt er, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das ist eine tolle Zusammenfassung, vor allem, was wir jetzt gehört haben. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und dann ist vielleicht nochmal die Frage, obwohl wir das vorher irgendwie schon gehört haben, was ist denn eigentlich die Sünde? In was besteht denn heute die Sünde? Besteht sie darin, dass sich Menschen aufgrund von anderen bereichern? Besteht die Sünde darin, dass unsere Gesellschaft immer unmoralischer wird? In was besteht die Sünde? Und da, das nimmt Jesus selber im Johannesevangelium auf, wenn er erklärt hat, was dem Heiligen Geist seine Aufgabe ist, wenn der Heilige Geist wird kommen. Und er hat gesagt, der Heilige Geist hat drei Jobs. Er wird Menschen vor der Sünde überführen, vor der Ungerechtigkeit oder vor der Gerechtigkeit, vor Gottes Gerechtigkeit und vor Gottes Gericht. Das heisst, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen auftun, dass sie das richtig sehen. Und im Blick auf die Sünde sagt nachher Jesus, denn ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist primär Sünde von Menschen, schlechthin. Und alles andere, das sind nur Früchte, das sind nur Auswüchse aus einem Leben, das nicht mit Gott gelebt wird. Und Kehrseite ist das, und sagen, die dargebotene Hand Gottes. Also Menschen, die das abweisen und gering achten, das ist die Sünde. Aber die dargebotene Hand Gottes, Johannes 3,16, wo wir lesen, das ist so ein berühmter Vers, dass Gott Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat. Und jeder, der in ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht unter den heiligen Zorn Gottes kommen. Jeder, der in ihn glaubt, wird nicht in das Gericht hineinkommen. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten. Das ist interessant. Ich habe vorhin gesagt, der Paulus hat das schon gesagt. Der Paulus hat gesagt, unser Job ist nicht, Menschen in der Welt zu richten. Das heisst nicht, dass wir nicht sagen dürfen, was wir nicht gut finden. Gell? Aber wir sollen sie nicht richten. Und von Jesus heisst, er ist auch nicht in die Welt gekommen, zum Richten, sondern zum Retten. Uns aus dem Verderben retten. Zum Schluss nochmal, dass aus dem Römer raus, durch die Sünde eines Menschen Adam sind alle Menschen in den Tod und ins Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, Christus, haben alle die Chance zu einem neuen Leben mit Gott. Und wenn du das gerne noch vertiefen willst, nochmal wegen Karfreitag oben, der Film «The Passion», wenn wir die Geschichte lesen, vielleicht hat jemand von euch angefangen, dass die Evangelienharmonie zu lesen, die ich mit dem Newsletter verschickt habe, dann sitzt man vielleicht bequem in einem Stuhl rein und man liest die ganze Kreuzigungsgeschichte so flach, die kommt so flach daher, oder? Und der Film, der hat wirklich das Zeug dazu, uns den Schrecken mit Bildern vor Augen zu führen. Und ich glaube, umso tiefer, dass man das versteht, was Jesus für uns da hat, umso grösser ist, sag jetzt einmal, das Gefühl von der Befreiung. Das Gefühl von uns, wow, ein neues Leben durch Jesus Christus. Amen.